Radio 3. Das Gespräch.
Manchmal braucht es einfach eine Person von außen, die einen orientierungslosen, überforderten oder von Selbstzweifeln geplagten Jugendlichen wahrnimmt und dann einen Anstoß zur Entwicklung gibt. Für Burak Caniperk war es Lehrer Reibold.
Das war so ein Mensch, der einfach da war und mir so ein bisschen vorgelebt hat, hey, guck mal, so kannst du sein, so will ich auch sein, so ein Mann will ich auch sein. Ja, oder dass ein Vorbild auch keinen Migrationshintergrund braucht. Das war ja auch für mich ganz neu, ne? Ich konnte ihn annehmen, ja, weil er konnte mich ja auch annehmen.
Das ist viele Jahre her. Inzwischen ist Burak Caniperk Straßensozialarbeiter und will für Jugendliche in Nord-Schöneberg die Person sein, die ein offenes Ohr hat für die 18- bis 24-Jährigen. Er hat sich vorgenommen, sie nicht zu verlieren an Hoffnungslosigkeit, Drogen oder Kriminalität. Ich bin Katrin Heise und ich habe ihn durch sein Buch wahrgenommen. Auf Augenhöhe heißt das. Mich hat beeindruckt, mit wie viel Liebe er von diesen problembeladenen jungen Menschen spricht, denen er da täglich begegnet. Immer auf Augenhöhe. Aber was ist das eigentlich, Augenhöhe?
Wird oft so inflationär benutzt, ne, die Augenhöhe. Also für mich heißt es einfach, so einen gewissen Respekt zu haben, ne, zu den Menschen, mit denen man sich unterhält, mit denen man sich bewegt und zu denen man auch eine Beziehung führt. Also Augenhöhe bedeutet, dass ich nicht über den Dingen stehe. Ich möchte nicht wahrgenommen werden als jemand, der von oben herab spricht und auch so handelt, ne, sondern dass die Leute mich sehen wie einer von ihnen, so.
Vielleicht auch nicht einer, der immer schon Bescheid weiß. Ne? Ich nehme mir das auch immer vor als Journalistin, als Mutter. Aber tatsächlich erwische ich mich dann doch bei so Gedanken wie, naja, ich weiß schon, was du jetzt sagen willst. Oder ich habe schon einen Plan, wie du da was ändern könntest oder so. Passiert Ihnen das nie?
Das passiert mir mit Sicherheit auch mal, doch. Also ich bin ja auch nicht davon befreit, irgendwas besser zu wissen oder manchmal auch zu sagen, doch, ich habe die Weisheit mit dem Löffel gefressen, ich sage dir jetzt, wie es läuft. Aber es gehört auch zu meinem Job, mein Ego zu Hause zu lassen, bestmöglich. Und also ich habe gute Ideen und manchmal auch Ideen, wo man sagen würde, es lohnt sich, denen mal ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Ja? Aber ich bin nicht da, um irgendwem zu sagen, wie das Leben zu laufen hat. Ja? Also ich bin nicht der, der dich am Kragen packt und dich durchs Leben zieht. Das ist nicht meine Aufgabe und ich habe auch nicht die Ressourcen und die Kraft dazu. Mhm. Und es ist auch nicht mein Recht. Also ich bin ja nicht da, um irgendwem zu sagen, wie man zu leben hat und dass man sich daran zu halten hat, sondern meine Aufgabe ist es, gerade Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufzuzeigen, wie sie ihre Ziele erreichen können, was für sie gute Perspektiven sind, wie man die gestalten kann und ne, was so der richtige Weg für die Leute sind, weil alle haben ja irgendwie ein Recht auch, ihren eigenen Weg zu gehen. Und ich bin nicht der, der sagt, was der richtige Weg ist und wie man den irgendwie geht, sondern das dürfen die meisten selbst entscheiden. Man würde sich wundern, wie viel man auch von Menschen, auch von Jugendlichen vor allem, wie viel man da mitkriegen und mitlernen kann. Ne? Also ich gehe da ganz offen rein und sage, hey, das ist dein Zuhause oder das ist deine Welt. So, du kannst mir auch zeigen, wie es hier läuft oder du solltest mir zeigen, wie es hier läuft.
Sie arbeiten jetzt seit 8 Jahren bei Outreach. Das ist ein Anbieter für mobile Jugendsozialarbeit. Outreach betreibt auch Jugendzentren.
Richtig.
Und Sie sind aber in sogenannter aufsuchender Arbeit.
Genau, also mobile Jugendsozialarbeit. Das heißt, ich bin nicht in einer Einrichtung angedockt, dass ich sage, ich bin jeden Tag da, von bis, sondern ich bin auf der Straße. Auch wir haben ein kleines Beratungsbüro. Das nutzen wir aber mehr im Interesse der Jugendlichen, wenn sie eben eine Räumlichkeit brauchen, um zu arbeiten, irgendwas umzusetzen oder auch einfach mal nur ein bisschen runterzukommen. Ne? Wir beraten sehr viel in diesen Räumlichkeiten. Das ist ein 40 Quadratmeter Büro mit zwei kleinen Zimmern. Das ist jetzt nichts Großes, aber es hilft enorm. Aber genau, ich bin viel unterwegs, begleite sehr viele Jugendliche auch zu Ämtern, gehe auch mal mit in die Schule oder setze mich mit dem Jobcenter auseinander, begleite ins Krankenhaus, in die Psychiatrie oder wohin auch immer der Weg führt und bin halt sehr aktiv auch auf der Straße. Also
um überhaupt eben mal erstmal kennenzulernen, oder?
Auch kennenzulernen.
Um Anlaufstation zu sein?
Absolut, genau. Wir lassen uns auch immer wieder an denselben Orten blicken, wenn wir merken, hey, da sind Jugendgruppen oder da sind Jugendliche, die hängen halt irgendwie in dieser Nachbarschaft ab. Weiß ich ganz genau, okay, da laufe ich halt vielleicht auch 2-3 Mal die Woche rum und dann vielleicht auch an den Abendstunden, dass man ins Gespräch kommt. Ne? Und häufig entstehen so Erstkontakte.
Dass aber man wie sagt, fängt denn so ein Gespräch an? Weil die wollen ja eigentlich nichts von Ihnen. Oder sprechen die an?
Doch, die sprechen dann. Nein, also
was bist denn du für einer? Oder?
Das Bild würde ich jetzt nicht vertreten. Das wirkt immer so, als wären das so Aussässige, mit denen man nicht sprechen kann, die auch irgendwie ihr Herz nicht auf der Zunge tragen und dann auch nicht ins Gespräch kommen wollen. Ganz im Gegenteil. Also oftmals ist es so, dass man nur einen Zugang braucht und ein Thema, über das man irgendwie ganz gut reingroovt. In meinem Fall ist es oft Hip-Hop oder auch irgendwie, was so tagesaktuell auch einfach passiert. passiert ist, ne? Und viele Jugendlichen laden mich auch ein ins Gespräch und sagen, hey, guck mal, wir sehen dich hier immer und was machst du, sind ja auch neugierig. Mhm. Und ich will so ein bisschen das Narrativ in Frage stellen, ob das die Jugendlichen immer so zurückgezogen sind und mit keinen reden wollen und dann in ihrer Welt leben. Das tun viele auch, aber oftmals, weil sie auch nicht eingeladen werden.
Sie wollen einladen. Das ist ja was Stetiges, muss ja auch was Stetiges sein.
Um überhaupt es ist was Stetiges, es ist authentisch. Also ich gehe nicht auf die Straße mit meinem Sozialarbeiter-Cape und renne da rum und will irgendwie die Leute von mir überzeugen, sondern ich bin, wie ich bin. Ich bin Burak hier vor dem Mikrofon, genauso bin ich auf der Straße und sonst wo. Klar, haben wir alle Facetten. Und auch die Sprache und die Bewegung kann sich vielleicht mal ändern, aber es ist sehr authentisch. Also ich gebe mich immer als der, der ich bin, und es ist halt auch ein freiwilliges Angebot, es ist kostenlos. Ich will ja nichts von denen. Ich gehe hin und sage, hey, guck mal, ich bin der Burak, ich bin Sozialarbeiter, erklär kurz meinen Job, und dann geht es eigentlich schon so in die Verhandlung zu sagen, hey, guck mal, hast du irgendein Thema, brauchst du mich, das und das kann ich dir bieten, aber jetzt auch nicht so wie in einen Deal, den man abschließen will, sondern viel, viel niedrigschwelliger. Ne? Also bis wir über Probleme reden, kann es auch mal ein paar Wochen dauern. Ne? Und dann hängt man halt auch erstmal nur ab und geht essen und spazieren.
Ist ja ehrlich gesagt auch, alles andere wäre ja auch komisch, oder? Warum sollten die gleich mit ihren Problemen herkommen? Also das wäre ja auch komisch.
Würde ich ehrlich gesagt auch nicht machen.
Würde ich auch nicht machen. Ja. Und sie bieten beispielsweise auch sowas an wie Mitternachtssport oder so, ne? Das ist auch so ein Angebot, wo man einfach auf eine andere Art und Weise erstmal in Kontakt kommt.
Genau, also das Streetworken, auf der Straße sein, ist ein Handlungsfeld von vielen. Mhm. Natürlich gehört da auch ein großer Anteil von Gruppenaktivitäten und ja, einfach so das Arbeiten in der Gruppe mit. Und beispielsweise ist es ein ganz berühmtes Angebot, was wir da irgendwie einmal wöchentlich anbieten tatsächlich seitens Outreach. Verschiedene Bezirke teilen sich da die Schöneberger Sporthalle. Genau, gehen da rein und wir haben halt auch dann die Möglichkeit, mit unseren Jugendlichen aus Schöneberg Nord da reinzugehen, Fußball zu spielen und das halt in den Abendstunden, ne, von 22 Uhr bis 0 Uhr quasi. Und da sind wir mit denen und meistens dann auch noch darüber hinaus, dass man essen geht und dann halt irgendwie die Nacht gemeinsam so ein bisschen verbringt, weil wir halt denken, dass es eine bessere Option ist, mit uns zu hängen und Sport zu treiben und dann halt irgendwie was zu machen, als auf andere Ideen zu kommen.
Mit welchen Lebenssituationen werden Sie so konfrontiert?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich treffe Jugendliche und junge Erwachsene, die mit ganz banalen Dingen auf mich zukommen oder über die man spricht, wie, hey, ich brauche einen Praktikumsplatz oder ich habe ein bisschen Probleme zu Hause und irgendwie Stress oder auch mal nicht. Also es kann auch mal durchaus sein, dass Leute einen zu Rate holen, um nicht jetzt irgendein extremes Problem zu lösen, sondern einfach nur eine Orientierungshilfe oder einfach mal ein Thema, worüber man einfach mal sprechen will. Ne? So wie, hey, was soll ich denn nach der Schule machen? Oder wie hast denn du das im sozialen Bereich gemacht? Ich interessiere mich vielleicht auch dafür. Oder hey, cool. Oder ne, es ist nicht immer sofort schlimm. Die meisten denken ich auch, es ist immer ganz tragisch, ganz schlimm. Aber natürlich, jetzt kommt das große Aber, es gibt auch Jugendliche, mit denen hat man dann auch krassere Dinge zu besprechen. Und das Klientel, meine Adressaten, Adressatinnen sind ja auch in irgendeiner Form auch die, die in der Regel aus dem System gefallen sind, ne? So, die schon lange nicht mehr zur Schule gehen, die sehr, sehr viele und große Probleme auch haben zum Thema Armut, also wo die Familien auf engstem Raum leben, wo jeder Cent umgedreht werden muss, wo Krankheiten nicht rechtzeitig diagnostiziert werden oder das Hilfesystem in irgendeiner Form vielleicht auch versagt hat oder nicht richtig angreifen konnte oder wie auch immer. Und da geht es dann natürlich auch manchmal um ganz große Krisen, um hey, ich habe keine Lust mehr zu leben oder was macht das hier überhaupt für einen Sinn oder ich muss auf der Straße was finden, dass ich mein Geld bekomme, weil ansonsten bin ich am Verhungern und das funktioniert alles nicht. Also es ist gepaart mit einer ganz großen...
Also auch Prostitution beispielsweise? Oder wie?
Ist glücklicherweise, also... Glücklicherweise in Anführungszeichen nicht mein Einsatzthema. So, ich bin zwar in der Gegend aktiv, ne? Also die Kurfürstenstraße liegt so ein bisschen in meinem Gebiet, ist Schöneberg Nord, aber wir als Träger arbeiten nicht mit Sexworkenden, sondern eben in der Jugendsozialarbeit. Und das macht mich natürlich aber auch sehr, sehr traurig zu sehen, was da passiert. Ich fahre da jeden Tag durch, ich laufe da durch und sehe, was für junge Frauen und junge Mädchen teilweise dastehen. Das ist jetzt aber nicht thematisch meine Sache, sondern das Milieu drumherum spricht aber auch schon sehr viel. Ne? Und
ja, weil Sie eben gesagt haben, so Geld auf der Straße, da habe ich daran gedacht, aber Dealen gehört sonst noch dazu?
Dealen gehört dazu, ja. Es, also von Einbrüchen bis Diebstählen, von Drogendelikten und eben genau das Dealen bis hin zu anderen Sachen, wie man heutzutage an Geld kommen kann. Auch Schwarzarbeit ist auch ein Riesenthema. Es ist ja nicht nur immer nur in dem Rauschgiftsektor, sondern auch einfach arbeiten gehen, ohne angemeldet zu sein, weil man dann halt irgendwie schneller einen Job bekommt.
Aber wenn das, Sie dann so hören, also ich muss das, weil ich sonst keine Chance habe, dann können Sie ja auch nicht sagen, ja, das ist aber nicht richtig. Ich meine, es ist nicht richtig, aber...
Ich habe ja zu allem irgendwie eine Meinung, die kann ich natürlich auch loswerden, aber ich verstehe meinen Beruf so, dass ich gemeinsam mit meinem Klienten herausfinde, was richtig und falsch ist. Ja, das macht es mir ein bisschen einfacher. Da sehe ich auch unsere Profession. Ich muss nicht mein Wertesystem irgendwem aufstülpen und sagen, das ist richtig, das ist falsch und so hast du dich zu verhalten.
Das finde ich interessant, dass Sie sagen, das ist einfacher für mich. Weil ich habe ja so, wenn man so die Welt beguckt, scheint es ja den meisten Leuten einfacher zu fallen, ihren Willen anderen aufzudrücken, als abzuwarten, was hat der eigentlich vor.
Wer gibt mir das Recht? Natürlich bin ich eine Vorbildsfunktion. Natürlich gibt es Gesetze und Regeln, an die wir uns alle halten müssen. Darüber sprechen wir nicht. Ne? Es geht nicht darum, dass ich Jugendlichen abrate, nicht gesetzestreu zu sein oder Mist zu bauen. Darum geht es nicht. Ich rede von so der von der eigenen persönlichen Auffassung, was man im Leben für richtig und falsch hält, wie das moralische Wertesystem ist, was man so für Tugenden hat, was man von den Traditionen und dem vielleicht auch von den Religionen und von zu Hause auch mitnimmt. Ne? Und da gehe ich ja nicht hin und sage, du, ich bin so groß geworden und so gehört sich das und du hast das so zu machen, ansonsten wird das nichts mit uns. Das ist nicht mein Stil.
Kann ja sein, dass man so in der Arbeit ist und es geht um Schulabschluss oder keine Ahnung und sie haben da Pläne entwickelt und dann kommt die Person einfach nicht mehr. So, also man das muss ja beidseitig sein, ne? Was machen Sie denn dann?
Ich sage, unser Angebot ist ein kostenloses. Ich habe aber nicht gesagt, dass es bedingungslos ist. Ne? Also das ist ein feiner Unterschied. Ich gehe zu den Jugendlichen und sage, schau mal, ich helfe dir und ich unterstütze dich in der Situation, in der du bist, wenn du das möchtest. Ne? Also das Thema Eigenverantwortung spielt da eine große Rolle rein. Aber ich muss natürlich auch anerkennen, dass die Sprache, die wir sprechen und das Angebot, das ich unterbreite, ein sehr niedrigschwelliges sein muss. Also ich muss auch verstehen beispielsweise, warum Jugendliche den Termin nicht wahrnehmen können oder ob das wirklich so ist oder ob man nicht umdenken kann. Also beispielsweise, ich arbeite mit Jugendlichen, die kiffen. So, die rauchen Joints, auch schon morgens. Und wenn ich dann feststelle, ey, der schafft es einfach nicht, zu meinem Termin zu kommen um 10 Uhr, ja, dann frage ich ihn halt, ob es um 18 Uhr geht.
Echt?
Ja. Und wenn er um 18 Uhr kommt, dann ist doch super. Dann können wir um 18 Uhr arbeiten. Besser als gar nicht zu arbeiten. Mhm. Und über diesen Zugang versuche ich dann eben mit ihnen zu erörtern, warum man es auch hinkriegen muss, um 10 Uhr morgens irgendwo zu erscheinen.
Ah, okay. Weil ich habe mich gerade gedacht, naja gut, aber die Welt hat ja auch Termine um 10, die dann eingehalten werden müssen. Okay, also
manchmal auch schon um 7. Manchmal auch schon um 7. Genau. Das versuche ich den Jugendlichen beizubringen. Ich versuche, das zu lehren. Ne? Also als Sozialarbeiter sehe ich mich da in einer lehrenden Position, wo ich sage, ich versuche dir das in irgendeiner Form nahe zu bringen, warum das wichtig ist. Und ich versuche es in dem Tempo, in deiner Sprache, in deiner Örtlichkeit und in deinem Stil irgendwie so zu machen. Aber du musst es ja selbst checken, du musst es selbst verstehen, weil ich bin ja pünktlich. Also ich sage auch mal, ich brauche keine Ausbildung.
Ja.
Ne, ich brauche auch keinen, ich brauche das alles und ich habe das ja schon. Wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass du das dann schaffst. Ja, ne? Genau. Und dann, genau.
Was ist ein Erfolg für Sie?
Erfolg ist ganz individuell, habe ich gelernt. Also für mich ist es schon ein großer Erfolg, wenn die kleinen Dinge im Leben irgendwie auch passen und stimmen. Beispielsweise, ich habe einen Jugendlichen, mit dem arbeite ich schon länger, der kifft relativ viel. So, ne? Der konsumiert Cannabis und der hat letztens mal zu mir gesagt, schon ein bisschen länger her, aber das werde ich nicht los, den Gedanken, der meinte zu mir, ey, weißt du was, Burak, normalerweise rauche ich auch vor unserem Termin und ich weiß, dass dich das nervt, weil ich dann nicht so bei mir bin und das hast du mir auch schon 100 Mal gesagt, dass es dich nervt und dass wir das ändern müssen und aus Respekt rauche ich jetzt nur noch einen kleinen und ich so, finde ich gut, stark, korrekt, cool. Also ne, das ist so für mich schon mal ein kleiner Step und jetzt könnte man sagen, ja, der soll doch gar nichts rauchen und so. Klar, aber der Junge kifft seit 8 Jahren jeden Tag und wenn der für sich irgendwie schon mal erkannt hat, dass da irgendwie was springen muss, dann gehe ich doch nach Hause und sage, ey, es war ein erfolgreicher Tag.
Okay.
Das sind die kleinen Dinge. Es gibt natürlich auch große Situationen oder Erfahrungen, wo man sagen würde, das ist eine Erfolgsstory. Die habe ich auch in meinem Buch irgendwie geschrieben, vom Zelt in die Ausbildung oder von der Obdachlosigkeit in ein Arbeitsverhältnis oder wie auch immer.
Da geht es auch darum, dass sie sich erstmal anhören, was haben Leute für Träume, ne? Und die Träume überhaupt erstmal zuzulassen. Das müssen die ja wahrscheinlich auch erstmal zulassen. Der, wo Sie gerade ansprechen, das war ein junger Mann, der in der Obdachlosigkeit war und aber mal einen Strandurlaub wollte, ne? Der wollte mal ins Meer.
Richtig. Das sind Sachen, die kann man manchmal gar nicht glauben, weil man einfach feststellt, dass die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen auch so ein bisschen sich nicht trauen, ne? Also diesen Traum zu haben und den danach zu streben, weil naja, wenn sie dann halt irgendwie jemandem davon erzählen und eben ausgelacht werden dafür oder irgendwie das Selbstbewusstsein zerrissen wird und das Selbstwertgefühl so nach dem Motto, ey, ich kann nichts, was willst du, was ist für ein lächerlicher Traum so, dann nehmen das manche auch echt ernst so, ne? Und manche dann weniger, die sagen dann, ach, lass den reden und so, aber manche sagen dann, ey, okay, guck mal, die lachen mich alle aus, vielleicht ist es echt sinnlos so, ne? Also ich habe Jugendliche schon vor mir gehabt, die zu mir gesagt haben, ach, eine Ausbildung im Einzelhandel, wie soll ich das schaffen? Das wird doch sowieso nichts. In Anführungszeichen banale Tätigkeiten oder eben auch ein Strandurlaub. Ein Strandurlaub, niemals. Also wer bin ich denn, dass ich an den Strand fahre? Wo ich mir dann denke, okay, krass, also wer hat dir das eingetrichtert? Und ich sage halt immer, träum groß. Was willst du werden? Willst du das werden, wo alle dir sagen, dass du es nicht schaffst? Dann träum danach und streb danach. Also warum auch nicht? Ich meine, andere machen es ja auch.
Und was ist ein Misserfolg? Gibt es sowas?
Gibt es auch, ja.
Oder Enttäuschung vielleicht eher.
Ja, na klar. Also ich bin irgendwann mal mit der Haltung aus dem Studium rausgekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte die Welt verändern. Ne? So, ich will rausgehen und will Menschen helfen. Ich habe da einen ganz großen Antrieb und will was bewirken. So, ne? Ich will mein Leben irgendwie dazu nutzen, in dieser Gesellschaft was zu verbessern, weil mir Dinge aufgefallen sind, die nicht so gut liefen, auch an meiner eigenen Geschichte. Und ich wollte den Spieß umdrehen. Und da bin ich rausgegangen und habe festgestellt, von Jahr zu Jahr, das war so ein Prozess, dass das gar nicht möglich ist. So, ich kann nicht rausgehen und jeden retten. Ich kann nicht jeden obdachlosen Menschen von der Straße holen. Ich kann nicht jeden Suchtkranken zur Heilung verhelfen. Ich kann nicht hunderte von Therapieplätzen schaffen, indem ich schnipse oder wie auch immer. Und dann ist mir das aufgefallen und ich will nicht sagen, dass man zynisch wird, aber auf jeden Fall kommt so ein gewisser Realismus dann dazu und man stellt halt fest, wo auch die eigenen Grenzen und die Ressourcen auch so sind. Und diese große Einleitung habe ich jetzt kurz einblenden wollen, weil mir dann einfach auch irgendwann aufgefallen ist, ey, du kannst auch nicht alle retten. Und das fühlt sich manchmal an wie eine Enttäuschung oder dass man es nicht schafft. Und damit muss man dann halt leben, auch als Sozialarbeiter in Berlin.
Nehmen Sie die Geschichten mit nach Hause?
Ja, auf jeden Fall. Ich nehme die Geschichten mit nach Hause, mit in den Schlaf, mit in mein Leben, weil ich auch nur ein Mensch bin, ja, also ich sag ja, ich habe kein Cape oder keine Kutte oder keine Weste.
Was man ablegen kann
und dann bin ich das nicht mehr, sondern ich geh in diesen Job mit 100% Herz rein. Das ist so eine ganz große leidenschaftliche Sache, die ich da mache. Und die Jugendlichen, mit denen ich arbeite, das ist wirklich, also ich setze meine Grenzen, ich habe auch irgendwann Feierabend und.
Was ist denn so eine Grenze?
Also. Naja, so wenn ich sage, hey, am Sonntag gehe ich nicht ans Telefon. So. Oder du kannst mich nur bis da und da erreichen. Oder irgendwie im Urlaub möchte ich einfach nicht, ne? Will ich keinen Kontakt haben, weil ich habe bald Urlaub. Das sind Grenzen, die man sich selbst setzt. Ich bin da nicht das beste Beispiel, würde ich sagen, weil ich oft diese Grenzen sehr fließend sehe und dann halt auch doch mal irgendwie über meine Verhältnisse dann Dinge tue. Aber natürlich, ich wollte sagen, ich bin auch nur ein Mensch und ich bin ein sehr sensibler Mensch und stelle fest, oh krass, das triggert was. Und natürlich nimmt mich das mit, aber ich versuche es halt so ein Stück weit auszublenden und kann das glücklicherweise auch sehr gut. Vielleicht habe ich da ein bisschen was mitbekommen. So. Aber das ist ein Prozess, ne? Weil man kommt nicht aus dem Studium mit paar 20 und sagt, ey, ich habe die Resilienz meines Lebens, ich gehe jetzt auf die Straßen und hau da voll rein, sondern man wächst von Herausforderung zu Herausforderung, von Schicksalsschlag zu Erfolgsgeschichte. Also man wächst daran und das ging mir auch so.
Über Ihren Weg erfahren wir auch gleich noch ein bisschen mehr, hoffe ich jedenfalls.
Gerne.
Burak Canipak im Gespräch auf Radio 3 vom RBB. Sie haben Musikwünsche mitgebracht und ich glaube, Sie haben es schon erwähnt, Hip-Hop spielt eine große Rolle bei Ihnen. Ist alles Hip-Hop, was Sie mitgebracht haben, ne?
Ist eigentlich alles so aus dem Hip-Hop-Bereich, genau. Ja. Also Deutschrap ist eine ganz große Leidenschaft von mir, aber natürlich auch so international, amerikanischer Hip-Hop so.
Ja, womit fangen wir an?
Also ich habe mir gewünscht, dass wir was von Khatar spielen. Rest in Peace, muss man an der Stelle sagen. Noch gar nicht so lange her, dass er gestorben ist. Und ja.
Was hören wir?
Wir hören Isda.
Frisch aus Knast entlassen, knick ich Rekorde. Isda. Deutschland tickt für mich Gobbel. Isda. Hand wird geküsst und ihr merkt schon. Isda. Kapital im verrücktesten Mansion. Isda. Die sehen mein Nacken und spüren. Isda. Jungs hören meinen Namen und fühlen. Isda. Support JPG, unsere Passion. Isda. Während einer BMW-Observation auf 500 Ziege richtete Gangster, Schießer und Stecher in Nissan und Benzas. Konzentration. trage ich Weste auf Brüste. Schutz vor deinen ängstlichen Schüssen. Komm mit G800, den Volltank. AP mit Goldband. Rapper, bunkert das Bare, denn hier kommt ein 5 Jahre knochender Magen. Mantel ist der, Gottbild ist der, Kratar ist der, Sisi ist der, AON ist der.
Kratar ist da in Radio 3 vom RBB. Wunschmusik von unserem Gast, von meinem Gast Burak Caniperk. Sie haben mir eben auch gesagt, dass er Ihnen so viel bedeutet. Ja. Auf mich wirkt das oft alles sehr protzig. Mit was identifiziert man sich da?
Genau, also Kratar, seine Geschichte ist ja eine sehr eindrucksvolle. Ne? Der hat einen Goldtransporter überfallen seinerzeit, ist dafür auch verhaftet worden und war im Gefängnis. Und hat während der Zeit auch schon Musik gemacht, auch schon lange davor und auch danach. Und hat eben die Musik als Sprachrohr genutzt, um eben davon zu erzählen, wie so das Leben auf der Straße war und was da so passiert und wie das alles auch funktioniert. Und hat es halt in seiner Kunst eben vermittelt. Und das ist ganz klar Kunst, die der Mann gemacht hat. Und hat ganz, ganz viele Menschen wie mich und viele andere erreicht, weil wir halt sehr viele Punkte hatten, wo man sagen konnte, ey, das kenne ich oder das... Dieses Gefühl, von dem du da erzählst, das habe ich auch. Oder diese Bilder, die du schaffst, die sehe ich auch. Der ist einer von uns und der erzählt von meinem Leben. Und es schafft natürlich, wie so häufig, einfach erstmal so ein bisschen für das Gefühl von, okay, ich bin ja nicht der Einzige mit diesen Themen.
Ja, gut, ne? Aber hoffentlich gehe ich nicht den Weg und ende dann auch im Knast. Darf ja auch nicht glorifiziert werden.
Nee, und wenn man genau hinhört und sich mit der Materie beschäftigt, und das ist das, wo ich oft so die Leute kritisiere, die Hip-Hop kritisieren, wo ich merke, die haben sich nicht mit der Thematik auseinandergesetzt. Kratar und auch viele andere Straßenrapper, es gibt darunter mit Sicherheit auch sehr kritische Texte, ich will das gar nicht schönreden. Es gibt auch Artists, die verherrlichen Dinge und die nutzen es als Stilmittel in ihrer Kunst, um irgendwie cool zu wirken oder Dinge zu tun.
Ja, oder auch Frauen, fand ich, sie haben auch eben mehr von Männern gesprochen, die das hören, oder?
Ja, es hören mit Sicherheit viele Männer Kratar, bestimmt hören auch manche Frauen Kratar, das will ich jetzt gar nicht einordnen, aber mit Sicherheit viele Männer und wahrscheinlich auch viel mehr Männer, aber es ist nicht immer nur frauenfeindlich oder es ist nicht immer irgendwie verherrlichend, nur weil jemand in seiner Sprache über etwas erzählt. Es kommt auf den Kontext an. Es kommt auch auf das Motiv an, über die Haltung. Und wenn man diesen Leuten zuhört, dann ist es häufig eine reflektierende Art, über die die erzählen. Das habe ich erlebt auf der Straße. Okay. Und so ist die Realität und das will ich dir mitgeben. Dass es keine Pädagogen sind, dass es keine Sozialarbeiter sind, ist klar. Aber müssen sie auch nicht sein. Das sind Künstler und in ihrer künstlerischen Freiheit sollen sie, wie andere Kunsttreibende, erzählen, was sie wollen. Und dann geht es eben auch um Geschmack.
Und jetzt mal ganz naiv, also von meiner Seite eher ganz naiv gefragt, wenn ich den vorbildhaft finde und gleichzeitig seinen Weg kenne, dass der im Knast geendet ist, also was macht das da mit dem Jugendlichen?
Ist er erstmal ein super abschreckendes Beispiel, nicht wahr? Wenn man sieht,
dass gleichzeitig ist er natürlich reich und berühmt.
Reich und berühmt, jetzt ist er gestorben, aber ob das Kratar war oder viele andere Rapper oder viele Menschen auf der Straße, das zu reduzieren auf eine Musik, ist viel zu einfach. Man muss gucken, die Lebensumstände, die Probleme, das Finanzielle, die Armut. Und die Musik, die häufig dazu passt, ist halt einfach Rap. Aber ich habe noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, ich habe Rapper XY gehört, jetzt überfalle ich einen Schnapsladen oder einen Kiosk oder so. Also sowas gibt es nicht.
Genau, ne, diese kurzen Schlüsse gibt es ja sowieso irgendwie eigentlich nie.
Darf ich noch was dazu sagen?
Ja, bitte.
Und das ist meine sozialarbeiterische Rolle und mein Gedanke. Man sollte die Dinge kommentieren. Man sollte sich mit Jugendlichen unbedingt beschäftigen, weil die meisten hören Rap und gerade im Alter von 15, 16, 17, vielleicht auch schon früher, ist nichts verloren, wenn man sich mit denen hinsetzt und sagt, ey, was hörst du da? Warum hörst du das? Was gefällt dir daran? Wie verstehst du das eigentlich? Und man würde staunen, wie viele Jugendliche sagen, ja, was der erzählt, ist doch voll der Film, wer macht schon sowas? Aber der Beat ist geil. Und wie der es rüberbringt, ist auch cool. Okay. Und ich finde es generell cool. Und dann wird man merken, oh krass, die Kids sind gar nicht so blöd, wie man vielleicht ausgehen mag.
Ja, und da haben sie wieder das Sozialarbeiterische gemacht. Sie haben nämlich gesagt, ich frage und nicht ich sage. Hörst du eigentlich, wie doof der Text ist und so? Ja. Okay. Ich sage, ich lerne. Sie sind Moderator auch. Also Kollege sozusagen im Hip-Hop.
Ja.
Beim Sender TV Straßensound. Das heißt, Sie treffen dann auch Leute, die Ihnen imponieren.
Richtig, genau. Ich habe in meiner Zeit bei TV Straßensound schon etliche Rapper und Rapperinnen getroffen und habe die interviewen dürfen zu ihren Alben, zu ihrer Musik, zu ihrem Werdegang, genau. Und deswegen kenne ich auch so viele persönlich und weiß auch, dass die wenigsten irgendwie frauenverachtende, antisemitische Haltung haben oder menschenverachtend sind oder so, sondern dass das halt irgendwie ein Stück der Kunst ist. So, ne? Und ich kann das ganz gut begreifen. Und genau, das ist so meine Form, was zurückzugeben, dieser Kultur was zurückzugeben.
Ja. Und gleichzeitig ist es natürlich auch wahrscheinlich, weil Sie ja sagen, wie viel jungen Leuten Rap was bedeutet, also ist das natürlich auch ein gutes Bindeglied oder eine gute Brücke, ne, über die Jugendliche zu Ihnen kommen oder umgekehrt. Die kennen Sie vielleicht auch sogar.
Na, ich sag ja, es ist hilfreich, wenn man weiß, wovon man spricht und wenn man sich mit etwas beschäftigt hat. Und wenn ich Jugendsozialarbeiter bin und mich nicht mit dem Thema schlechthin, mit Deutschrap oder Rap nicht beschäftige.
Wäre komisch.
Ja, wäre doch komisch. Also dann wäre das doch total unauthentisch. Wenn ich dann darüber versuche, ins Gespräch zu kommen, ne?
Das wäre ja ganz schlimm.
Wäre ja ganz schlimm und wäre auch ein bisschen komisch. Wahrscheinlich ein bisschen lächerlich auch so, ne?
Ich glaube, die würden sich umdrehen. Ja,
ja, das wär, was will denn der komische Typ da? Und deswegen, genau, ich weiß so ein bisschen, wovon ich spreche. Natürlich weiß ich auch nicht alles und viele sind auch an mir vorbeigegangen und es kommen ja immer neue Leute dazu. Aber zumindest habe ich so ein Grundverständnis und weiß so ein bisschen was.
Wir haben jetzt so verschiedene Sachen, wie Sie in Kontakt kommen mit Jugendlichen. Sie haben auch einen YouTube-Kanal. Und Sie machen auch so ganz kurze Clips über Sozialarbeit.
Ja.
Da haben Sie so 2 Minuten und erzählen. Kann man das wirklich machen, Sozialarbeit kurz gefasst? Was bezwecken Sie damit?
Also wenn die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen, und da zähle ich mich dazu, im Internet und auf Social Media nicht so gering wäre, dann würde ich mir vielleicht auch gerne ein bisschen mehr Zeit nehmen. Und auf YouTube versuche ich das dann auch mal, in Form von Podcast beispielsweise. Das ist ja ein sehr langes Format, aber klar, auf Social Media geht's zack, zack, knackig. Manche Videos sind auch unter einer Minute. Manche waren auch schon unter 10 Sekunden.
Kann man denn da erörtern?
Also es geht mir da um keinen fachlichen Diskurs, sondern einfach nur zu sagen, hey Leute, schaut mal, das habe ich erlebt. Oder die Menschen, mit denen ich arbeite, die Jugendlichen haben das und das erlebt oder beschäftigen sich damit. Natürlich alles entfremdet, anonymisiert, mit der Geschäftsführung auch abgeklärt. Auch die Jugendlichen, mit denen ich oder über die ich erzähle.
Wissen Bescheid?
Die wissen Bescheid und ich hole mir natürlich auch das Go. Und wie gesagt, ich verfremde das dann auch so, dass es thematisch authentisch ist. Aber dass man sich nicht wiedererkennt. Ne?
Und was wollen Sie damit erreichen? Einfach mal so einen anderen Anker setzen in diesem Social Media mehr, wo es viel um, was weiß ich, Lifestyle geht? Und da setzen Sie einen anderen Anker, oder?
Auch, ja. Also es gibt glücklicherweise sehr, sehr viele Influencer und Influencerinnen mittlerweile, die unheimlich wertvollen Content schaffen. Ich bin da nicht der Einzige. Will es auch gar nicht sein, weil ich denke, dass es viel, viel bringt und viel Mehrwert bringt, wenn viele ihre Stimme erheben. Gerade aus so Bereichen wie Pflege, Gesundheit, Soziales, ne? Wenn man sieht, wie viel gekürzt und gespart wird, dann erst recht. Und ich mache das aber auch einfach, um aufzuklären, um einfach mal mein Gesicht und meine Stimme dafür herzugeben, für das, was mich interessiert und wofür ich auch im Leben stehe. Nämlich, dass Menschen, die von Armut betroffen sind oder nicht so glücklich haben, gehört werden. Und dazu zähle ich meine Jugendliche halt auch.
Kommen wir mal zu Ihrem eigenen Weg. Den haben Sie nämlich, das haben Sie immer schon mal angedeutet. Sie sind 93 in Aschaffenburg geboren und sind dann in einem kleinen Ort oder Dorf, war es wirklich ein Dorf, bei Frankfurt?
Ja, Dörfchen, ja, bei Hanau, genau.
So bei Hanau aufgewachsen.
Keine 10.000 Einwohner.
Zählen Sie mal von Ihrer Familie. Sie haben noch 2 Brüder, glaube ich.
Genau, ich habe 2 ältere Brüder, also ich bin der Jüngste, 6 und 8 Jahre trennen uns, Mama und Papa, alle da auch gewesen, als Gastarbeitende mehr oder weniger nach Deutschland gekommen und ja, ganz klassische Arbeiterfamilie. Ne?
Also haben beide gearbeitet?
Beide gearbeitet, beide auch sehr, sehr viel und sehr hart gearbeitet, also Papa Taxifahrer, Mama Schneiderin, Papa später dann auch noch LKW-Fahrer, also alles, was so ein bisschen in dem Fahrbereich ist und Mama halt irgendwie auch Fabrik ganz viel, ne? Mit müden Fingern nach Hause gekommen und das halt alles früh erlebt und gesehen, oh okay, das ist echt irgendwie eine harte Welt da draußen, man muss echt Gas geben. Wir haben einfach sehr früh gemerkt, so ey, Geld spielt eine ganz große Rolle und die Eltern tun einfach alles irgendwie, um das Ding am Laufen zu halten und opfern natürlich auch große Teile ihres Lebens so dafür. Ne? Also es ist halt nur ein Arbeiterleben und wir haben das sehr früh gesehen und auch respektiert natürlich und glücklicherweise ist aus uns allen was geworden. Also gerade meine Mutter war sehr, sehr hinterher, dass wir alle studieren und dass wir alle Akademiker werden.
Das war bei Ihren Brüdern ja ein bisschen leichter, wie ich dann gelesen habe. Sie haben sich da nicht so leicht getan.
Ja,
ne?
Kann man so sagen.
Kann man so zusammenfassen.
Ich bin da nochmal die, wie sagt man, die zweite und die dritte Runde nochmal auf mich genommen. Also, ja,
gab es da Druck aus der Familie dann oder wie war das?
Ja, Druck im Sinne von, meine Mutter ist mit mir von Schule zu Schule gegangen. Und hat mich quasi von Schule zu Schule auch gezerrt und hat gesagt, du wirst, und wenn es das Letzte ist, was du machen wirst in deinem Leben, du wirst zur Schule gehen. Also da war gar keine Diskussion. Oder eine Ausbildung machen oder sowas. Also
und warum ist Ihnen das so schwer gefallen? Was hat Sie den jungen Burak beschäftigt?
Ja, ich habe Schule einfach total gehasst. Dieses System ging mir sehr stark auf die Nerven. Ich war auch kein guter Schüler, muss man sagen. Ich habe immer schlechte Noten nach Hause gebracht. Ich habe meine Noten häufig auch versteckt. Ich wollte nicht ehrlich sein. Ich habe große Probleme auch mit vielen, nicht mit allen, aber mit den meisten Lehrern gehabt. So.
Waren das jetzt auch Rassismus- oder Diskriminierungserfahrungen? Oder
durchaus auch, ja. Also als Jugendlicher kann man das ja manchmal auch nicht so ganz fassen. Vieles ist auch irgendwie nicht so klar und manches nimmt man dann ein bisschen albern auf. Ich selbst auch kein Kind von Traurigkeit, ne, habe dann natürlich auch mal gekontert, aber ich meine, es ist ein Unterschied, ob du als 15-, 16-Jähriger dich verhältst, wie du dich verhältst oder halt als Lehrkraft. Und ja, ich erinnere mich an einen Lehrer, der hat provokant mich immer Barack genannt, beispielsweise, weil er einfach so meinen Namen nicht aussprechen wollte. Zwischen Burak und Barack ist jetzt auch nicht so die Welt, aber der fand das halt einfach witzig und mich hat das dann aber irgendwann halt genervt und dann habe ich mich gefragt, warum der das wohl macht. Und später ist mir aufgefallen, ey, der hat irgendwie was gegen mich so, ja. Genau. Und das war halt so ein Beispiel von vielen. Ich bin trotzdem froh, dass ich in die Schule gehen durfte und dass ich auch in einem Land lebe, wo das alles irgendwie funktioniert hat so. Aber also ich würde es ungern nochmal machen.
Das ist sehr schön.
Da bin ich ganz froh, dass ich das Kapitel geschafft habe.
Ja. Sie haben dann nach, weiß ich nicht, war es mittlere Reife oder was? Jedenfalls haben Sie erstmal Erzieher gelernt oder Kinderpfleger oder wie sich das nannte bei Ihnen.
Also staatlich anerkannter Kinderpfleger hieß die Ausbildung damals. Ich sage immer so aus der Sprechgewohnheit Erzieher. Genau, ich habe im Kindergarten gelernt.
Und Sie haben sehr viel gekifft?
Kann man so sagen, ja.
In Ihrem Buch auf Augenhöhe nehmen Sie sich da nicht in Schutz, sondern ja, war schon eine ziemlich orientierungslose Zeit auch.
Richtig. Wenn ich damit konfrontiert werde, merke ich so, oh, ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich sage, so, aber jetzt nicht, weil ich irgendwas verheimlichen will, sondern weil es mir natürlich auch, also ne, es ist eine Zeit, wo ich zurückblicke und mir denke, so, was hast du da, was habe ich da gemacht? So ein bisschen, ne? Aber ich finde es auch witzig und ich bin generell ein offener Typ. Ich habe mal ein Leben gelebt, wo mein Alltag so aussah, dass ich halt einfach sehr viel gekifft habe, Gras geraucht habe so. Vor allem so in der Zeit zwischen dem Abi und dem Studium und dann halt natürlich auch während des Studiums, aber halt so ein bisschen mehr wahrscheinlich als die meisten.
Aber dass Sie überhaupt Abi gemacht haben dann noch nach der Ausbildung. Ich habe vorhin einmal den Lehrer Reibold erwähnt. Ja. Der spielt da ja eine ziemlich große Rolle. Das war so eine Person, die diesen orientierungslosen Jungen vor sich hatte oder jungen Mann. Und aber mehr in ihn gesehen hat offenbar. Oder sie gesehen hat. Was war da?
Ja, wir haben heute noch Kontakt. Also ich werde ihm den Link dann schicken, wenn die Folge raus ist. Liebe Grüße gehen dementsprechend raus. Ja, der Reibold ist ein ganz wichtiger Mensch, ein ganz wichtiger Mann in meinem Leben. Genau, der mir so ein bisschen in dieser Perspektivlosigkeit, in der ich gesteckt habe, in dieser Sorge, dass aus mir nichts wird, einfach so ein bisschen die Hand gereicht hat. Ne? So, und das war sehr, sehr, sehr wichtig, dass der Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, weil ich denke, dass es ohne ihn nicht geklappt hätte. Ich hätte weder mein Abi nachholen können, noch würde ich heute hier sitzen und würde sagen, ich bin der ich bin, weil das war einfach maßgebend. Das war so ein Mensch, der einfach da war und mir so ein bisschen vorgelebt hat, hey, guck mal, so kannst du sein, so will ich auch sein, so ein Mann will ich auch sein, so ein richtig starker, toller Typ einfach.
Auch das Bild des Mannes.
Männlichkeit, das Bild des Mannes, ja, klar.
Spielt ja wahrscheinlich bei Ihnen im Job immer wieder eine Rolle, oder? Männlichkeitsbilder.
Ja, oder dass ein Vorbild auch keinen Migrationshintergrund braucht. Das war ja auch für mich ganz neu, ne? Also der ist kein migrantischer, also vor allem kein Türke oder kein Araber oder wie auch immer. Und,
Sie konnten ihn trotzdem annehmen?
Ich konnte ihn annehmen, ja, weil der konnte mich ja auch annehmen. Er hat mir die Hand gereicht, hat gesagt, ey, du bist da auf einem ganz komischen Weg und wenn du möchtest, können wir das ändern und ich will dir nicht zeigen, was richtig und falsch ist, aber ich hätte da eine Idee so. Und der hat mich dann quasi auf diese illegale Weise. Und das macht ihn auch so besonders. Also der hat was gemacht, was er eigentlich nicht durfte, nämlich mich ohne Papiere, ohne die notwendigen Papiere, ohne den notwendigen Abschluss in die Abi-Klasse geholt.
Ach so.
Und allen gesagt, wenn jemand fragt, sagt, du hast die Papiere mir gegeben. Und die haben gefragt. Die Schule hat gefragt. Wir wollen die Zeugnisse, wir wollen das sehen. Also ne, es war damals eine andere Zeit. Ich weiß gar nicht, wie es heute ist, aber wahrscheinlich ähnlich. Und das war dann mein Glück. Also der hat sich quasi vor mich gestellt und hat gesagt, der bleibt hier. Und deswegen muss ich einfach ihn auch immer in Ehren halten. Und er hat mir selber einmal gesagt, so ich soll damit aufhören. Also nicht übertreiben so, aber ich sag's trotzdem immer wieder. Also ohne den Herrn Reibold wäre ich heute nicht der ich bin.
Sie haben dann eben ein Studium angehängt und haben Sozialarbeit studiert. Und dann haben Sie eine schöne Erfahrung geschildert, nämlich die, also bis dahin war mit dem Namen Burak ist man ja nicht bei jedem Praktikumsplatz gleich die erste Wahl, aber als Sozialarbeiter dann tatsächlich, da hat man dann auf ihren Hintergrund, ihre Sprachen und schon die Erzieherausbildung, da waren sie plötzlich gefragt. eine ja, schöne Erfahrung.
War eine sehr schöne Erfahrung und auch eine sehr neue Erfahrung, weil man im Sozialarbeiterstudium oder als männlicher Sozialarbeiter schon ein bisschen in der Unterzahl ist, sage ich jetzt mal so ganz höflich. Ne? So, also viele Frauen, die mit mir irgendwie studiert haben und ich dann halt irgendwie als Kerl so. Und dann, genau, habe ich halt gemerkt, oh, die sind gefragt. Und dann gab es so einen Tag bei uns in der Hochschule, so eine Art Praxisbörse, wo dann halt ganz viele Leute aus der Praxis kamen. Und dann ist mir halt aufgefallen, hey, wie viele Leute irgendwie mir Flyer in die Hand drücken und sagen, hey, willst du nicht mal vorbeikommen und dir das anschauen und so. Und dann war so alles da. Scheinbar gibt es hier genug zu tun, da bin ich hier richtig so. Und genau, hat dann ganz gut geklappt.
Gibt ja bis heute genug zu tun.
Gibt es heute noch genug zu tun, egal für welches Geschlecht tatsächlich.
Ja, das stimmt. Es gibt noch nicht genug Geld für genug Stellen, aber da kommen wir auch noch
da
drauf.
Da kommen wir auch noch dazu.
Genau. Der zweite Musikwunsch ist jetzt aber erstmal dran.
Ja, wir hatten, was hatte ich gesagt, Nas und Lauryn Hill, If I Rule the World. Ja, können wir sehr gerne raushauen.
Und, warum haben Sie den gewählt?
Ja, Nas ist eines meiner Lieblings, eigentlich so Top 5 Rapper. Ich bin mit seiner Musik auch groß geworden. Ich feiere das sehr, diesen East Coast Sound, sagt man so, alles, was irgendwie aus New York kommt, vieles aus New York, aus den Staaten, und deswegen, ja, ist einfach so ein Lied, was mich schon mein ganzes Leben lang begleitet. You love to hear the story, how the thugs live in worry. Ducked down in car seats, heat's mandatory. Running from Jake, getting chased, hunger for papes. These are the breaks, many mistakes go down out of state. Wait, I had to let it marinate, we carry weight. Trying to get laced, flip the ace, stack the safe. Millionaire plan to keep the gap with the cocked hammer. Making moves in Atlanta, back and forth scrambler. Cause you can have all the chips, be poor or rich. Still nobody want a nigga have a shit. If I ruled the world and everything in it, sky's the limit, I push the Q4 5 infinite. It wouldn't be no such thing as jealousies or beef felony. Strictly living longevity to the destiny I thought I'd never see, but reality struck. Better find out before your time's out. What the fuck? If I Rule the World. Wunschmusik von Burak Caniperk hier im Gespräch auf Radio 3 vom RBB. Lassen Sie uns darüber mal reden, über das Miteinander von Polizei, Sozialarbeit und jungen Menschen in Nordschöneberg. Nordschöneberg wird, habe ich nachgeguckt, 21 in einem Papier zur Gewalt- und Kriminalitätsprävention vom Bezirksamt gekennzeichnet mit hoher Kriminalitätsbelastung. Zum Kiez gehört das Ausgehviertel, das LGBTQ-Viertel, Nollendorfplatz, Straßenprostitution, Kurfürstenstraße, gehört auch so ein bisschen mit dazu, aber eben nicht zu ihrem... Weniger zu meinem Aufgabenfeld.
Ja, und nicht zu ihrem Aufgabenfeld, genau, aber eben zu Nordschöneberg. Drogenverkauf natürlich, da trifft ja wahnsinnig viel aufeinander, ne? Aber es ist ein Kiez, in dem Sie sich wohlfühlen?
Total. Ja, ich mag Schöneberg sehr. Also ich habe den ja jetzt auch seit 2 Jahren sehr
intensiv belaufen,
lieb gewinnen dürfen, genau. Es ist ein sehr, sehr schöner Kiez mit einer sehr starken Community. Also die Menschen, die dort leben, die sind irgendwie sehr nah beieinander, sind sehr zusammengewachsen. Ne? Also ich erlebe das so. Das ist mein persönliches Empfinden. Mhm. Andere mögen anderer Meinung sein, aber ich erlebe es schon so, dass da so eine Stimmung herrscht, dass es so ein bisschen sowas wie ein Wir-Gefühl gibt. So, ne?
Ist das dann auch in diesem großen Hochhaus?
Durchaus, so, ja. Das Palästium.
Palästium.
Genau. Auch da, also ich merke generell, dass die Leute sich schon, also auch in den AGs, wenn wir auf irgendwelche Mütter treffen, die in irgendwelchen selbstorganisierten ehrenamtlichen Vereinen oder Strukturen sich irgendwie aushelfen, alle wissen immer so ein bisschen irgendwie was übereinander. Ne? Es wird viel irgendwie aus dem Dunkelfeld rausgeholt und darüber gesprochen. Man kennt sich einfach. Viele Männer auch, die dort aufgewachsen sind, haben mittlerweile Kinder, die Jugendliche, die wir heute betreuen. Okay. Und wir treffen die Väter häufig auf der Straße. Man unterhält sich. Also es ist anders wie in Charlottenburg, wo ich davor war, wo ich sagen würde, es ist schon eher so ein bisschen so ein Einzelgefüge.
Ah ja, okay. Ja. Also es ist ein Miteinander. Ja. Wie ist der Umgang von der Polizei mit den Jugendlichen? Wie erleben Sie das?
Auch ganz unterschiedlich. Also es gibt Situationen, die sind ganz schön hart und manchmal auch, gerade wenn Jugendliche halt irgendwie kontrolliert werden und dann vielleicht auch irgendwie härter kontrolliert werden, dass man erfährt, was da genau passiert ist und das nicht so ganz verstehen kann. Also ich habe schon Erfahrungen auch gemacht oder auch Sachen erlebt, ja, wo ich mich auch gefragt habe, was das soll oder warum das so sein muss. Ich habe auch die letzten beiden Silvesternächte gearbeitet in Schöneberg und auch da sind mir Aktionen von seitens der Polizei aufgefallen, die ich nicht gut fand. Aber auch natürlich die Situation, wo ich sagen muss, ey, gut, dass die da sind und gut, dass sie den Job machen.
Weil Sie gerade Silvester sagen, also da erinnern sich die meisten wahrscheinlich auch gerade beim Stichwort Schöneberg, ich glaube, das ist dann nicht mehr ihr Bereich, aber an diese große Kugelbombe wird sie, glaube ich, genannt, oder die das ganze Haus zerstört hat.
Genau, das war letztes Silvester, also es war genau in meinem Bereich.
Ah ja, aber da haben sie keinen Dienst gehabt, oder?
Doch, da hatte ich Dienst gehabt. Und es war, man mag es gar nicht glauben, aber bis auf diese Kugelbomben, die zum Schluss wirklich alles ruiniert haben, war es ein sehr schöner und ein entspannter Abend.
Das gibt's doch nicht, oder?
Wir sind regelmäßig, also wir haben gearbeitet, mein Kollege und ich in einem Zweierteam haben gearbeitet von späten Nachmittag bis nachts. Also sagen wir mal von 18 Uhr bis 2 Uhr nachts oder 17 bis 2 irgendwie so. Und die Tage davor auch schon und ganz viel Präventionsarbeit. Das ganze Jahr machen wir ja Präventionsarbeit, ne?
Was heißt denn das eigentlich, Präventionsarbeit?
Präventionsarbeit?
Ja, also in dem Fall, wenn man so offenbar ja so ein Event wie Silvester, wo 22 zu 23 ja auch so viel aus dem Ruder gelaufen ist. Wie macht man da Prävention davor?
Wir machen das natürlich in Form von Angeboten, dass wir sagen, hey, wir wollen die Jugendlichen erreichen, wie kriegen wir das hin? Vor 3 Jahren mittlerweile gab es ja auch diese Angriffe gegenüber Feuerwehr und Polizei und so, diese ganzen sehr schlimmen Bilder. Und daraufhin wurden ja diese Gewaltgipfel ins Leben gerufen, es wurde Geld quasi freigegeben und wir haben als Träger sehr, sehr viel kooperiert mit der Berliner Feuerwehr bis heute. Wir gestalten immer noch gemeinsame Projekte, eben um präventiv handeln zu können, dass wir sagen, hey, wir gehen auf die Jugendlichen zu, ohne mit dem Finger auf sie zu zeigen und zu sagen, ihr seid die Täter und kommt mal her, sondern dass wir sagen, hey, die Feuerwehr, das sind auch Menschen außerhalb der Uniform. Wir haben Fußballprojekte gemacht, Fußballturniere, Kochabende, Workshops, von Reisen bis allem Möglichen sind wir am Start und wollen halt einfach sensibilisieren und die Jugendlichen und aber halt auch die Behörden, also Feuerwehr und Polizei auch zeigen, hey, das ist die Lebenswelt der Jugendlichen. So sind die, so sind die drauf, das ist so die Welt, in der sie leben und andersrum aber auch. Jugendliche, schaut mal her, das ist die Feuerwehr, das ist die Welt, in der leben und so, dass wir halt einfach Begegnungen schaffen. Ne?
Ich finde das ja irre, wenn ich davon höre, dass diese Feuerwehrleute, die da am Silvester ja zum Teil wirklich in unglaubliche Situationen gebracht wurden, dass die dann bereit sind, mit Jugendlichen zu kochen oder Fußball zu spielen, finde ich auch ganz schön toll.
Ja,
ehrlich gesagt, oder?
Es ist toll, aber man muss ja auch ganz klar sagen, es sind ja nicht 9 von 10 Jugendliche auf die Straßen und haben auf Feuerwehrleute geschossen. Also ich würde es nicht kleinreden, vorab, bevor ich gleich wieder auf den Deckel kriege und so tue, als wäre nichts gewesen. Nein, da ist Mist passiert und die, die es getroffen hat oder die Täter in Anführungszeichen, die Jugendlichen, die da oder jungen Erwachsenen, die da Mist gebaut haben, die sollen auch gerne ihre Strafe kriegen und haben sie hoffentlich bis heute auch schon bekommen. So. Aber unabhängig davon ist es ja nicht zielführend zu sagen, ey, pauschal, ihr seid alle schlecht und ihr müsst jetzt alle irgendwie dran glauben und hast du nicht gesehen, sondern wir sind auf die Feuerwehr zugegangen und wir haben gesagt, hey, schau mal, da haben wenige Einzelne echt großen Mist gebaut und das fällt gerade auf sehr, sehr viele Leute zurück, die damit wirklich gar nichts zu tun haben und auch nichts zu tun haben wollen. Und wir müssen irgendwie die Brücke bauen, dass die Idioten, die sich daneben benommen haben, auch sehen, ey, das gehört sich nicht. Sogar unsere eigenen Leute, meine Freunde wollen das nicht. Stichwort ist Brücken bauen. Ja, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen die deren Welt und die Welt der Beamten irgendwie zusammenkriegen oder der Feuerwehrleute. Lernt euch mal kennen. Um einfach nochmal eben zu sagen, ganz wichtig, man kann es nicht pauschalisieren. Auch was da vor ein paar Jahren an Silvester passiert ist, muss man einfach sich auch mal angucken und feststellen, ey, viele, viele Leute auch in den Gruppen haben gesagt, ey, das macht man nicht, das gehört sich nicht. Und damit müssen wir doch arbeiten.
Jetzt werden die Täter noch mit Sportturnieren belohnt oder so, hört man ja auch immer wieder.
Das ist ja Quatsch. Genau. Ja. Also was haben wir in der Presse danach gesehen? Ich war ja dann auch live im ZDF und habe mit Leuten gesprochen und immer wieder eingeladen. Worüber haben wir dann gesprochen? Über Flüchtlingspolitik, über Pass der Islam nach Deutschland, über Integrationspolitik, die versagt hat. Also ernsthaft, das ist jetzt das Thema. Wir reden jetzt Pass der Islam nach Deutschland. Euer Ernst? Das sind alles deutsche Kids, die haben alle einen deutschen Pass. Und worüber reden wir jetzt? Also da habe ich häufig auch in Shows gesessen und mir gedacht, voll am Thema vorbei.
Ja. Es ist natürlich auch immer so, glaube ich, ein ziemlich schmaler Grat zwischen Verständnis und in Watte packen, oder? Also so in Watte packen jetzt als anderes Maximum da irgendwie, als anderen Pol.
Keiner von uns ist los, hat den Schlüssel der Turnhalle genommen, hat aufgeschlossen und hat gesagt, hey Jungs, hier Free Kick und viel Spaß mit euren Freunden und wir stellen euch Pizzen hin. So funktioniert es nicht. Wir reden von Workshops, wir reden von sozialpädagogischen Handlungen. Wir haben uns mit den Jugendlichen auseinandergesetzt, wir haben uns hingesetzt und haben gemeinsam überlegt, wie kriegen wir das Gespräch auf die Kette, um zu verstehen, was da passiert ist, woran das gelegen hat und wo die Motive sind und warum das richtig oder falsch ist. Ja? Und das haben wir gemacht. Und funktioniert, tut das manchmal besser, wenn ein bisschen Musik läuft oder ein Ball rollt oder eine Pizza auf dem Tisch steht, weil wir Jugendliche erreichen wollen. alles, was wir machen, ist immer irgendwie einem freiwilligen Angebot. Ne? Man kann ja keinen zwingen. Und das ist halt die Motivation dazu gewesen.
Und offenbar hat es ja ganz gut funktioniert. Die Feuerwehr hat das dann ja nochmal gemacht. Ne? Ist ja dann weitergegangen. Ja. Und jetzt gehen aber irgendwann die Gelder zu Ende. Ne? Was ist eigentlich, also überhaupt, wir hören ja immer nur sparen, sparen, sparen. Wie sehr betrifft das Ihren Bereich?
Also uns trifft das alle. Da denke ich nur an die letzte Gesamtteamsitzung, die wir hatten, trägerintern, wo das Thema aufkam rund um befristete und unbefristete Stellen und Verträge. Und das schafft sehr viel Unmut, gerade auch so bei den Kolleginnen, bei den Kollegen, die halt irgendwie arbeiten und arbeiten wollen, aber nicht so eine richtige Garantie bekommen.
Oder
nicht
so eine richtige, man immer so von Jahr zu Jahr.
Von Jahr zu Jahr, von Projekt zu Projekt, genau.
Obwohl wir gerade am Anfang ja gesagt haben, Vertrauen und Vertrauen braucht lange, das ist das Wichtigste.
Ja, wo ist die Nachhaltigkeit? Ne? Das ist immer so ein bisschen die Frage. Und auch in mir schafft das großen Unmut. Ich habe das selbst auch erlebt, als ich bei Outreach anfing, war das auch so. Ne? Dann wurde auch so ein bisschen von Jahr zu Jahr geschaut. Irgendwann ging es dann so in so eine Regelfinanzierung und dann war man sicher. Aber nicht alle haben die Geduld und auch nicht alle haben die Lebenssituation, wo man sich das leisten kann. Ne? Und wenn man dann sieht, wie enorm halt auch so gespart wird und eingespart wird, macht das natürlich auch wütend und frustriert ein bisschen.
Sie sind ja auch darauf angewiesen, dass Sie Jugendliche unterbringen können, beispielsweise. In den Bereichen wird ja auch gespart, Erziehungshilfe oder Wohnplätze oder sowas.
Also
merken Sie das,
dass
es enger wird?
Ja, ich merke das total. Also grundsätzlich ist keine neue Entwicklung, dass jetzt gespart wird, sondern das ist ja auch so eine Realität, mit der sich der soziale Bereich schon seit Jahren und Jahrzehnten abfinden muss, ne, dass immer wieder irgendwo eingespart wird und dann häufig halt so in dem Bereich Gesundheit, Soziales, Erziehung. Und natürlich merke ich das, also wie viele Plätze fehlen, wie viele Stellen abgebaut werden, Einrichtungen schließen müssen, weil eben zu wenig Beschäftigte dort sind und. Natürlich, das macht mich enorm wütend und es ist halt immer so ein Kampf gegen Windmühlen. Wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, dass wir Therapieplätze dringend brauchen ne? Und beispielsweise Jugendliche in Einrichtungen begleiten und aber von Wartelisten zu Wartelisten nur hingehalten werden, weil einfach die Ressourcen fehlen, dann ist es für mich immer wieder so eine aufgehende Wunde, die wir dann versuchen sozialpädagogisch irgendwie wieder zuzumachen. Ne? Aber es ist ja gar nicht in dem Kontext, was wichtig ist, sondern wir brauchen eine Therapie. Also es braucht medizinische Unterstützung, therapeutische Unterstützung, die halt fehlt, weil einfach ja auch das Krankenhaus total unterbesetzt ist und die Ärzte und die Leute fehlen oder wie auch immer. Und da kann ich echt ein Lied von singen, ja.
Sind Sie trotzdem noch an der richtigen Stelle?
Ja, total, natürlich. So Leute braucht es ganz dringend. Leute,
vielleicht sollten Sie in die Politik gehen.
Ja.
Der Weg ist noch offen.
Wer weiß, mal gucken. Nee, ich habe jetzt keine Ambition, in die Politik zu gehen, noch nicht, aber sag niemals nie. Aber aktuell bin ich, glaube ich, ganz richtig da, wo ich bin.
Schön. Schön, wenn man das von sich sagen kann. Ja. Wunderbar. Und war sehr spannend, gerade aus dem Bereich zu hören. Jetzt haben Sie noch einen Musikwunsch.
Danke erstmal, dass ich so viel reden durfte. Ich habe auf dem Arm Notorious B.I.G. tätowiert. Der ist auch schon ganz, ganz lange tot. Aber zu seinen Ehren würde ich gerne von Biggie Juicy spielen, so ein bisschen zum Abschluss, wenn wir können.
Das machen wir. Mein Name ist Katrin Heise. Diese und alle anderen Gesprächssendungen finden Sie in der Radio 3 App oder auch in der ARD Audiothek. Fuck all you hoes. Get a grip, motherfucker. Yeah. This album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, Rap Attack, Mr. Magic, Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? Da-ha, you never thought that hip-hop would take it this far. Now I'm in the limelight 'cause I rhyme tight.